Wach und wichtig. Der Radio 1 Morgen-Podcast mit Florian Schröder.
Hallo und guten Morgen zusammen. Heute ist Donnerstag, der 22. September 2022. Und ich melde mich aus meiner Lieblingsstadt, aus Stuttgart. Ja, da bin ich gestern auftreten, wo ich. Und heute Morgen bin ich immer noch da, weil so schnell bin ich nicht fortgekommen. Ja, wer einmal in Stuttgart ist, der kommt da nie wieder raus. Das weiß jeder, der schon mal da war. Es sei denn, er ist oder sie nach Berlin emigriert. Da kommt man hin. Ja, aber dann will man nicht wieder zurück nach Stuttgart. Oh, was war heute vor 9 Jahren los? Im Jahr 2013? Wir erinnern uns natürlich spontan sofort. Na, liebe Kinder, Hände hoch, Finger hoch. Na, weiß es jemand? Dann sage ich es euch. Heute vor 9 Jahren scheiterte die FDP an der 5%-Hürde des Deutschen Bundestags. Auch die AfD verpasste damals den Einzug. Selige Zeiten. Obwohl, man muss sagen, bald ist es wieder so weit wie damals. Dann sind sie hoffentlich genau wieder da, wo sie damals waren. Also die AfD. Und die FDP vielleicht auch. Das waren noch Zeiten. Mit 4 Parteien im Parlament. Könnt ihr euch daran ein bisschen erinnern? Ach, goldene Zeiten. 4 Parteien im Parlament, 3 Programme im Fernsehen. So war das damals vor 9 Jahren. Naja, fast. Und damals hatten wir auch noch die GroKo, die Große Koalition und scheinbar unendliche Gasmengen, die aus Russland flossen. Wahnsinnige Zeiten waren das, in denen damals Hans-Joachim Kuhlenkampf und Peter Frankenfeld die Top-Moderatoren waren und der Bundeskanzler Konrad Adenauer hieß, damals, vor 9 Jahren. Ne? Ihr erinnert euch, solltet ihr in dieser Moderation einen Fehler festgestellt haben oder geglaubt haben, einen Fehler gefunden zu haben, dann schreibt ihn mir gerne. Ich bin erreichbar über Instagram, Schröder Live. Aber ich glaube, da war kein Fehler. Das war alles journalistisch korrekt und double gecheckt und dreifach Fakten gedingst und so. Aber all das ist vorbei, vergessen und verdrängt. Und wir alle sind ja verdammt gut darin, Dinge zu verdrängen. Und wir suchen immer wieder Mittel und Wege, um uns rauszureden, um der Wahrheit auszuweichen. Zum Beispiel mit schönen Worten. Böse Zungen würden das in einigen Fällen auch ganz platt Propaganda nennen, aber das kann ich mir nicht vorstellen. Ich meine, Propaganda gibt's doch heute nicht mehr. Das ist doch was von früher, aus den 30er, 40er Jahren, aber doch nicht im Jahr 2022, wo gefühlt 48 Parteien im Bundestag sitzen. Propaganda, das würde doch heute gar nicht mehr gehen. Aber einer, der gerade sehr viel verdrängen muss und sehr viel Propaganda von sich gibt, ist gerüchteweise Wladimirovich Putin. Es läuft nämlich offensichtlich gerade gar nicht so gut für ihn. Die Ukraine rückt auch dank westlicher Waffenlieferungen im Osten des Landes vor und erobert Ortschaft für Ortschaft. Die russischen Truppen müssen sich zurückziehen, aber nein, stopp, nein, Rückzug, Entschuldigung, das falsche Wort, das ist natürlich kein Zurückziehen, das gibt's doch gar nicht bei Putin. Nein, wie es im offiziellen Duktus Putins heißt, erklärt unsere Korrespondentin Marta Wilczynski.
In der vergangenen Woche war der Ruf nach einer Generalmobilmachung vor allem in nationalistischen Kreisen immer lauter geworden, als Reaktion auf den Rückzug der russischen Truppen aus der Region um Kharkiv, die offiziell als strategische Umgruppierung deklariert wurde.
Strategische Umgruppierung, genau, so nennt man das. Ja, so ging es übrigens damals auch der FDP, als sie aus dem Bundestag geflogen ist. Keine Wahlniederlage war das 2013, nein, sondern lediglich eine strategische Umgruppierung war das, die da vorgenommen wurde. Alles nur dornige Chancen. Weiter geht's im seriösen Geschäft. Wir sind ja ein News-Podcast, genau. Auf den Rückzug der russischen Truppen folgte vorgestern die nächste sprachliche Wolte Putins. Er versprach nämlich den Bürgerinnen und Bürgern der Regionen Luhansk und Donetsk im Osten der Ukraine, was? Richtig, freie Wahlen.
Es gehe um nicht weniger als um die Unterstützung der im Donbass lebenden Brüder, verkündete der Sprecher der russischen Staatsduma, Wjatscheslaw Walodin. Jetzt haben sie die Wahl. Wenn sie in einer direkten Willensbekundung sagen, dass sie ein Teil Russlands sein wollen, werden wir sie unterstützen.
Direkte, geheime und freie Wahlen, verspricht Putin. Verdammt nochmal, warum macht der Typ die Witze für mich? Ganz ehrlich, das ist doch eine einwandfreie Pointe. Ich glaube, das Schlimme ist, der meint das ernst. Ab morgen sollen die Wahlen in den ukrainischen Regionen dann losgehen. Ja, so macht man das bei freien und demokratischen Wahlen. Die muss man nicht vorbereiten, da muss man nicht lange drum rumreden. Die hält man einfach ab, die kündigt man heute an und übermorgen finden sie einfach statt. Das ist so. Ja, natürlich. Ich sag mal, das ist damit auch ein Bürokratielevel, wie es sich die FDP seit Jahren wünscht. Nämlich gar keine Bürokratie. Nein, zack, ankündigen, loslegen. Ha, von Russland lernen heißt siegen lernen. Also freie Wahlen lernen oder so. Und es ist ja klar, Demokratie ist, was den Menschen vor Ort gerade noch gefehlt hat. Gerade in diesen Regionen. Kein Strom, kein Essen, kein Frieden, aber immerhin freie Wahlen. Oder geht's dem Mann aus Moskau am Ende gar nicht um freie Wahlen. Kann ich mir nicht vorstellen.
Worum es bei der Blitzinitiative um die 4 vermeintlichen Referenden eigentlich gehen dürfte, ist derweil auf dem Telegram-Kanal des ehemaligen Präsidenten Dmitri Medvedev zu lesen. So schreibt er von einer unumkehrbaren geopolitischen Transformation und merkt an, dass ein Eindringen in das Territorium Russlands ihm erlaube, Zitat, alle Kräfte der Selbstverteidigung einzusetzen.
Darauf muss man erstmal kommen. Das Nachbarland in einer Spezialoperation überfallen, dann freie und geheime Wahlen ansetzen und am Ende auf das Selbstverteidigungsrecht der dort lebenden Russen pochen. Wow! Aber der Westen lässt sich von solchen Nebelkerzen nicht mehr blenden. Unser Bundeskanzler Olaf Ex-Schlumpfi Scholz, nie wieder werde ich ihn so bezeichnen, also mindestens nicht heute, morgen vielleicht schon. Aber unser komplett unschlumpfiger Scholz bei der Vollversammlung der Vereinten Nationen in New York mit selten klaren Worten.
Die jüngsten Entscheidungen der russischen Regierung sind ein Akt der Verzweiflung. Russland kann diesen verbrecherischen Krieg nicht gewinnen. Die jetzt angekündigten Scheinreferenden werden niemals akzeptiert werden. Natürlich nicht vom ukrainischen Volk, aber auch nicht von der Weltgemeinschaft.
Klarheit vom Kanzler. Es geht doch, Scholz. Das wünscht man sich öfter. Da muss man nicht erst nach New York fahren. Das kann man auch mal in Deutschland machen. Olafs Worte haben überraschenderweise Putin aber noch nicht davon abgehalten, nochmal weiter zu eskalieren. Aber wenn Scholz hier so weitermacht, dann kommt das bestimmt bald noch.
In dieser Situation halte ich es für notwendig, die folgende Entscheidung zu treffen. Es ist der Bedrohungen, denen wir ausgesetzt sind, vollkommen angemessen, den Vorschlag des Verteidigungsministeriums und des Generalstabs zu unterstützen, eine Teilmobilisierung in der Russischen Föderation durchzuführen.
300.000 frische Streitkräfte sollen so in den Krieg geschickt werden. Das russische Verteidigungsministerium hat aber nochmal klargestellt, wer nicht unter diesen 300.000 Kämpfern sein soll. Keine Schülerinnen und Schüler sollen von den Schulen abgeworben werden. Ach Putin, keine Schülerinnen und Schüler. Was bist du denn für ein lamer Diktator? Scheint doch nicht so zu laufen, ha? Ich meine, man nimmt doch wirklich alles, was man irgendwie vor die Flinte werfen, zerren kann, also dahinter stellen kann, oder? Schülerinnen und Schüler nicht mehr abwerben, ich glaube, es hackt. Lediglich Spezialisten und Reservisten der Armee. Meine Fresse, das ist ja fast so dekadent wie der Westen. Spezialisten und Reservisten einziehen, wie langweilig. Also zumindest erstmal ist es so, bis zur nächsten Mobilisierungsrunde. Bisher wurden nur Leute, die im Knast saßen, eingezogen, also und abgeworben, aber selbst die haben gesagt, lieber in einem russischen Gefängnis als in der Ukraine sterben. Nachvollziehbar. Aber reicht diese Teilmobilisierung aus, um die russischen Ziele im Angriffskrieg doch noch zu erreichen? Westliche Beobachter sind jedenfalls überzeugt, viel sei da nicht mehr zu holen, wie der Sicherheitsexperte Markus Keim von der Stiftung Wissenschaft und Politik erzählt.
Teile der russischen Kriegsziele scheinen im Moment nicht mehr erreichbar zu sein. Wenn man noch hinzufügt, die Art und Weise, wie die russischen Streitkräfte sich zurückgezogen haben, das sah ja nach einer Art Flucht aus. Also Präsident Putin persönlich ist in die Defensive geraten.
Na gut, wenn das westliche Experten sagen, aber was sind schon westliche Experten? Da sagt das Lager Alice Schwarzer, ach komm, die westlichen Experten sind doch mit ihren Expertisen, in denen sie Russland sagen, wie schwach es ist und wie schlecht seine Chancen sind, schuld an diesem Krieg. Ja, die westlichen Experten haben Putin so lange klein geredet, bis er wieder groß sein wollte und aus Notwehr die Ukraine angreifen musste. Ja, das musste jetzt mal gesagt werden. Ne? Nein, war natürlich Spaß, war Spaß. Tut mir leid, das sind die Nebenwirkungen. Die Nebenwirkungen meines Medikaments. Ich habe mir gestern den ganzen Tag Reden von Sarah Wagenknecht auf YouTube reingezogen. Das kommt davon. Nicht nur Putin, auch seinen Oligarchenfreunden geht's langsam aber sicher an den Kragen. Gestern fanden in Deutschland Dutzende Razzien statt.
250 Mann sind im Einsatz und durchsuchen 24 Objekte in Baden-Württemberg, Schleswig-Holstein und Hamburg. Schwerpunkt aber ist Bayern. Denn in Rottach-Egern am Tegernsee soll sich der Multimilliardär Usmanow immer wieder länger in seiner Villa aufgehalten haben. Deshalb hätte er in Deutschland eine Steuererklärung abgeben müssen, heißt es.
Merke, du kannst in Deutschland viel Murks verzapfen, das stört schon mal niemanden. Aber wenn du deine Steuererklärung vergisst, wenn du das machst, dann stehen 250 Mann vor deiner Tür, selbst wenn du russischer Oligarch bist. Und das Schönste fand ich, einer der einflussreichsten russischen Oligarchen und einer der besten Putin-Freunde wohnte am Tegernsee, wo auch sonst in direkter Nachbarschaft zum Uli Hoeneß, zu Manuel Neuer und zu anderen Nationalspielern. Ja, wobei ich sagen muss, russische Oligarchen und Uli Hoeneß, das ist jetzt nicht die schlechteste Nachbarschaft. Da kann man sich gegenseitig Steuerspartipps geben, würde ich mal sagen. Ja, kann man eine WG draus machen. Und was würde Propaganda Putin wohl zu den Razzien sagen? Sicherlich westliche Aggressionen, die man mit Drohungen des Einsatzes von Atomwaffen eindämmen muss. Oder so ähnlich. Jetzt aber mal genug von Putin für heute und weg von der ganzen Russlandkiste. Zum Glück passieren auch dieser Tage immer noch heitere Dinge auf diesem Planeten. Und Tiergeschichten kommen ja beim Publikum immer besonders gut an. Ja, das ist so, das weiß man. Tiere und Kinder zerstören die Show jedes Künstlers. Auch Radio 1 hat mir schon empfohlen, vielleicht ein Tier als Co-Moderator in diesen Podcast zu holen, um mal ein bisschen Sympathie reinzubringen und die Abrufzahlen nach oben zu bringen. Habe ich gesagt, mach ich nicht, ich bin alter Ego-Shooter. Ich kann's nur allein. Ich dulde keine anderen Götter neben mir. Deswegen muss ich die Tiergeschichten anderen überlassen. Der neuseeländischen Premierministerin Jacinda Ardern zum Beispiel. Die ist gerade in New York bei einer Generaldebatte der Vereinten Nationen. Dort hat sie sich an eine Pressekonferenz unter freiem Himmel gewagt, was sich im Nachhinein als Fehler herausstellte. Denn während sie zu den Reportern sprach, krabbelte auf einmal ein riesiges Insekt auf ihrer Schulter rum. Eine Szene fast wie aus einem Horrorfilm, fast so schlimm wie der Rest der Gäste bei der UN-Generaldebatte.
Wach und wichtig. Die Tagesvorschau.
Gleich im Interview sprechen wir nochmal drüber, über das 9-Euro-Ticket mit sehr spannenden Erkenntnissen zur Mobilitätswende. Ja, und wieso weiß ich das schon? Weil ich das Interview, wie man es in den Tagesthemen sagt, vor der Sendung aufgezeichnet habe. So viel Transparenz muss sein. Und Transparenz ist das neue Modewort beim RBB, liebe Leute. Und ihr wisst es, wo irgendwas in Mode ist. Da bin ich nicht weit. Also, später mehr zum 9-Euro-Ticket in einem Interview, das wir vor der Show aufgezeichnet haben. Aber vorher hier nochmal eine wichtige Nachricht für alle in Berlin Lebenden. Heute ist der gesamte Nahverkehr in den Tarifbereichen A und B komplett gratis.
Und ich hänge in Stuttgart ab, verdammt nochmal!
Normalerweise würde ich den ganzen Tag S-Bahn fahren. Ja, ich bin so ein Typ, wo es was umsonst gibt, da bin ich dabei. Egal, ob es sinnvoll ist oder nicht, ob ich Bock drauf habe oder nicht. Ich sag, da ist umsonst, ich werde den ganzen Tag in der Ringbahn, Ring, 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 immer im Kreis rumgefahren. Und jetzt sind sie alle in Stuttgart und fahren hier im Kreis rum und zahlen dafür 10 Euro pro Minute. Ja, heute ist der internationale autofreie Tag, also nicht in Stuttgart, nicht in der Daimlerstadt Hanoi, da fahren wir, wie wir immer gefahren sind, aber in Berlin. Da fahren sie alle umsonst von unserem baden-württembergischen Steuergeld, die Säckel. An diesem autofreien Tag beteiligt sich nämlich Berlin, Brandenburg aber nicht. Ja, wenn man dorthin fährt, kostet das S-Bahn-Ticket direkt wieder was. Da kannst du auch in Stuttgart bleiben und bei uns zahlen. Ja, ist ja gut. Jetzt ärgern sich bestimmt alle Brandenburger, dass die beiden Bundesländer immer noch nicht fusioniert haben. Und in Berlin ärgert man sich darüber eher selten. Auch in Deutschland steht heute wieder eine Wahl an. Und eigentlich muss man sagen, ist es gar keine. Es ist mehr eine Nichtwahl, die im politischen Berlin mittlerweile zum Standardprogramm gehört. Es geht um den Posten eines Bundestagsvizepräsidenten, auf den die AfD eigentlich einen Anspruch hat. Bei allen bisherigen Wahlen sind die Kandidatinnen und Kandidaten aber durchgefallen. Ja, die Kolleginnen und Kollegen von der AfD können vielleicht mal bei ihrem Freund Putin nachfragen, wie man das mit freien, demokratischen und geheimen Wahlen so macht, in denen am Ende aber zufälligerweise genau das rauskommt, was man immer haben wollte. Einfach mal nachfragen. Ihr kennt euch doch so gut. Bussi, Bussi mit Putin. Na, wie wär's?
Die Zahl des Morgens.
Und das sind heute 4,8 Milliarden. So viele Fahrgäste waren laut Statistischem Bundesamt im ersten Halbjahr dieses Jahres mit Bussen und Bahnen in Deutschland unterwegs. Ein Anstieg um 36% im Vergleich zum Vorjahr. Die Lust an der Bewegung, sie ist nach Corona-bedingten Einbrüchen wieder da. Und eine politische Maßnahme hat die Fahrgastzahlen auch noch in die Höhe getrieben. Ihr kennt sie sicher schon, aber ich verrate nicht zu viel, weil darum geht's ja schon gleich im Interview. Wie oft darf man eigentlich auf so ein Interview hinweisen, bevor man bestraft wird? Ich glaube, nicht oft genug. Das haben wir von den Öffentlich-Rechtlichen bei unseren privaten Kollegen gelernt. Gleich ist es soweit, gleich kommt 3 Hits am Stück. Phil Collins ist auch dabei und nicht mehr lange, dann kommt Phil Collins und nochmal Phil Collins. Und unser Phil Collins heißt 9-Euro-Ticket. Und hier geht's los.
Wach und wichtig. Das Interview.
Liebe Leute, wenn ihr diesen Podcast häufig hört, wisst ihr es, ich bin leidenschaftlicher Zugfahrer. Ja, auch dann, wenn Verspätung ist, ich bin im Zug und kenne keine Alternative. Und natürlich als bodenständiger Podcast-Moderator fahre ich grundsätzlich Erste Klasse im IC. Dennoch bleibt festzuhalten, wir Deutschen sind diesen Sommer quer durch die Republik gereist, wie schon lange nicht mehr. Und auch ich bin zwischendurch zweite Klasse gefahren, einfach nur um zu sehen, was da so los war. Zum Beispiel auf dem Weg nach Sylt, um zusammen mit den Punks die Idylle der Bonzen zu untergraben. Da war ich in der zweiten Klasse. Ich bin in die Sächsische Schweiz gefahren, ebenfalls in der zweiten Klasse, um endlich mal Neonazis in freier Wildbahn beobachten zu können. Oder natürlich auch nach Bayern, weil Bayern muss man einfach erlebt haben. Und wer hat's erfunden, die Reiserei? Natürlich das 9-Euro-Ticket für den Regionalverkehr. Die beste verkehrspolitische Idee seit vielen Jahren, wie Olaf Scholz es formulierte. Das Ticket ist jetzt aber schon wieder Geschichte. Bund und Länder suchen deshalb fleißig nach einem Nachfolgemodell. Mit einem engagierten Befürworter des 9-Euro-Tickets, dem Mobilitätsforscher Andreas Knie von der Technischen Universität Berlin, spreche ich jetzt. Andreas Knie forscht seit Jahrzehnten dazu, wie der Verkehr in Deutschland gerechter und nachhaltiger werden kann. Guten Morgen, Herr Knie.
Schönen guten Morgen.
Wie sehr trauern Sie dem 9-Euro-Ticket hinterher?
Ja, sehr, muss ich sagen. Denn das war doch mal ein wirklicher Neubeginn. U-Bahn, S-Bahn, Busse, Bahnen waren in aller Munde. Es war schick, ein 9-Euro-Ticket zu haben. Und diese ganze Euphorie ist jetzt leider weg. Jetzt ist wieder grauer Alltag. Insofern ziemlich schade.
Nun wurden ja diverse Ideen angekündigt, auch von Bundesverkehrsminister Volker Wissing, wie man einen Nachfolger gestalten könnte. Jetzt ist alles wieder so ein bisschen fraglich, habe ich den Eindruck. Wie müsste denn aus Ihrer Sicht das Nachfolgeticket aussehen, damit die Leute es im Alltag auch wirklich nutzen?
Genau, das ist ja genau die Kunst, nämlich wieder mehr Menschen für Busse und Bahnen zu begeistern, denn wir haben ja ein Klimaproblem, das darf man nicht vergessen. Natürlich sollen auch Leute entlastet werden und vor allen Dingen mehr Leute dazu gebracht werden, doch sich nochmal zu bewegen, auch außerhalb der vier Wände. Und um das alles zu erreichen, wäre nach unserer Ansicht 29 Euro ein guter Preis, denn das ist nicht mehr so ganz günstig wie die 9 Euro, aber doch noch sehr attraktiv. Und wir schlagen vor, dass die Leute natürlich nicht nur U-Bahn, Busse und Bahnen dazu bekommen, sondern auch die Fernverkehre, also die mit der langen, großen Bahn auch machen können. Und dass sie natürlich die berühmte letzte Meile, also wie komme ich zur U-Bahn, wie komme ich zur Bushaltestelle, dass sie da mit einem Taxi das letzte Stück auch noch schaffen können, so dass man wirklich eine attraktive Lösung hat und da vielleicht auch den einen oder anderen Autofahrer dazu bringt, sein Auto stehen zu lassen.
Wäre denn, ganz ehrlich, Hand aufs Herz, ein solches Ticket wirklich der Einstieg in eine Verkehrswende oder verbindet man da zu hohe Erwartungen damit?
Naja, Verkehrswende ist natürlich ein starker Begriff, also sagen wir mal in eine Richtung Verkehrswende, denn wir sind natürlich in Deutschland ein Autoland. Wir haben gerade jetzt laufen auf die 49 Millionen PKWs zu. Ich sage immer gerne, bei uns in Deutschland können alle Menschen in die Autos einsteigen und kein Mensch muss auf die Rücksitze. Also so viele haben wir mittlerweile und wir sind natürlich im Kopf völlig mit dem Auto verbunden. Das kann man ja schon daran erkennen, indem man fragt, wo parkst du denn? Nicht, wo parkt dein Auto? Sondern wo parkst du denn? Und das Ganze ein bisschen rückzuschrauben, müssen wir so eine Art, muss man wirklich mal einen Kracher hinkriegen, also wirklich mal was Neues. Und da glauben wir, sind die 29 Euro mit den Komponenten, die wir gerade besprochen haben, wirklich ein erster Schritt, tatsächlich auch mal die Autofahrenden ein wenig wachzurütteln.
Sie sagen es gerade, wir sind nach wie vor eine Autonation. Jeder hat irgendwie mindestens eins, gefühlt hat jeder auch zwei. Und heute ist der internationale autofreie Tag. Ist mir am Morgen allerdings bisher jetzt noch nicht aufgefallen, dass irgendjemand aufs Auto verzichtet hätte. Also die Verkehrsmeldungen sind wie immer, der Verkehr stockt, es staut sich wie eh und je in den Straßen. Was soll so ein Tag, wenn es sowieso keine Sau interessiert?
Naja, ein paar Leute wie uns zum Beispiel interessiert es ja und es interessiert tatsächlich auch immer mehr Menschen, aber natürlich, es ist eine symbolische Geste, ist ja schon länger, seit 20, 30 Jahren gibt es das. Das war sehr skurril am Anfang, da war das schon noch was Besonderes, autofreier Tag, Gott, ist ja gleich Untergang des Abendlandes damit verbunden. Mittlerweile kommt es immer mehr in die Köpfe, also es tut sich was, aber natürlich kann so ein Tag nicht wirklich etwas bewegen und auch diese ganze Mobilitätswoche, die wir gerade haben, ist nur der berühmte Tropfen auf den heißen Stein.
Also wir halten fest, das Auto ist unglaublich beliebt, aber wenn das so ist und die Zahl immer weiter steigt, dann könnte man ja sagen, ist doch schön, so wie es ist, sollen sie halt alle Auto fahren, die sie das wollen und glücklich dabei werden, aber Sie sagen, nee, Sie sehen das nicht so. Warum? Was ist das Problem mit dem Auto für Sie grundsätzlich?
Naja, es gibt tatsächlich viele Autos. Statistisch könnte wirklich jeder zwei haben. Aber es gibt eben jede Menge Menschen, die gar kein Auto haben oder die ein anderes Verkehrsmittel nutzen. Nehmen wir mal die großen Städte, nehmen wir beispielsweise die schöne Hauptstadt Berlin. Da haben die Hälfte der Haushalte überhaupt kein Auto, werden aber von denen, die ein Auto haben, natürlich bedrängt im wahrsten Sinne des Wortes. Und neben dem klimaschädlichen Brennstoffen, die das Auto ausstößt, hat es vor allen Dingen einen enormen Nachteil. Es braucht unglaublich viel Fläche. Denn wir nehmen ja unsere Autos nicht mit abends in die Wohnzimmer oder tun es in den Keller, sondern wir stellen unsere Kiste ja einfach vor die Tür. Und kein anderer Gegenstand, den wir so besitzen, darf einfach vor die Tür gestellt werden. Das ist alles illegal. Aber das Auto darf einfach stehen und das braucht damit zu viel Fläche, okkupiert alles. Und für diese Fläche müssen wir dauernd Infrastruktur vorhalten. Und hier auch nochmal eine Zahl. Wir tun immer noch jeden Tag ungefähr so 30 bis 35 Hektar, das sind so für uns Fußballmenschen so fast 30 Fußballfelder, jeden Tag versiegeln, nur um die Infrastruktur für diese vielen Autos vorzuhalten. Und da würde ich sagen, da müssen wir jetzt mal innehalten. Wir wollen sie ja nicht über Nacht verschwinden lassen, aber weniger wäre in dem Fall jetzt mal ein bisschen mehr.
Würden Sie die Beziehung der Deutschen zum Auto als Suchtkrankheit bezeichnen? Und wenn ja, wie kommen wir weg von dieser Sucht?
Ja, soweit würde ich noch nicht oder nicht mehr gehen, aber wir haben schon eine komische Verbindung zum Auto. Das sieht man ja immer schon daran, dass wir das einzige Land der Welt sind, wirklich der Welt, was kein generelles Tempolimit auf Autobahnen hat. Und dass die FDP nur deshalb in die Bundesregierung eingestiegen ist, wenn das Thema nicht auf die Agenda kommt. Also da sieht man schon ein etwas verkorkstes Verhältnis zum Auto. Und wir haben natürlich als autobauende Nation immer den Eindruck, dass wenn ein Stellplatz wegkommt oder ein Fahrradbügel aufgestellt wird, dass sofort danach die Autoindustrie untergeht und wir keine Arbeitsplätze mehr haben. Dem ist nicht so, aber es tut sich erst langsam entwickeln. Das heißt, wir haben eine starke Affinität zum Auto. Wir haben sehr viele Autos. Wir haben ja auch Otto und Diesel, die Motorenerfinder in unseren Reihen. Und jetzt tun wir uns schwer mit den Elektroautos. Aber ich sag mal, wir sind auf dem Weg, uns langsam vom Auto zu befreien. Also wir sprechen von einer Säkularisierung. Also es ist nicht mehr Religion. Es ist jetzt mehr so Commodity wie Gas, Wasser, Strom. Aber es strukturiert natürlich nach wie vor maßgeblich unseren Alltag.
Es gibt ja sehr viele Ideen und Strategien, wie man den Verkehr jetzt umgestalten kann. Also Parkgebühren in den Städten erhöhen, Parkplätze ganz abschaffen, neue Radwege bauen, mehr Busse und Bahnen in die Städte und vor allem aufs Land bringen und. In Berlin-Friedrichshain sagen auch einfach einige, komm, wir zünden die Dinger einfach an, dann sind sie auch weg. Was würden Sie sagen? Womit muss man anfangen? Was ist der wichtigste Schritt für die Verkehrswende?
Ja, der erste Schritt wäre schon, da wieder hinzukommen, wo wir mal vor Jahren waren, nämlich, dass jeder, der ein Auto haben möchte und zulassen möchte, dann auch einen Stellplatz, und zwar einen privaten Stellplatz braucht. Kein Stellplatz, kein Auto. So, dann hätten wir schon mal den öffentlichen Raum ein wenig befreit. Und das Zweite ist, dass natürlich das Auto bitte so viel kosten soll, wie es tatsächlich auch für uns alle kostet. Nämlich also, wir sollten dann bitte keine Entfernungspauschale mehr steuerlich abgelten können. Wir sollten bitte auch die Dienstwagenbesteuerung, wo wir ja den Menschen die Autos quasi schenken, wegnehmen. Und wir sollten die permanente Subventionierung von Dieseltreibstoff, auch nach dem Tankrabatt wird nämlich weiter subventioniert, das alles sollten wir mal abschaffen. Und dann würden sich dann tatsächlich nur noch Menschen wirklich ein Auto gönnen, die es entweder wirklich brauchen oder sich es auch nur leisten können, während viele andere sagen, okay, dann sind mir jetzt doch die Alternativen lieber und ich fahre dann doch wieder Bus, Bahn, Fahrrad oder gehe zu Fuß.
Wenn man dem Verkehrsminister Volker Wissing von der FDP so zuhört, dann kriegt man das Gefühl, alle Probleme, die wir im Verkehr haben, können wir durch Digitalisierung lösen. Frage an Sie, welche Rolle spielen denn smarte Technologien für die Verkehrswende?
Ach, die können eine ganz, ganz, ganz große Rolle spielen. Das sieht man zum Beispiel daran, wir haben ja früher alle Autos gefahren, um damit einen Raum zu haben, der für uns ist. Ne? Ich sage immer gerne, ich hatte kein eigenes Zimmer, aber ein eigenes Auto. Ne? Da konnte man eben Dinge tun, die man sonst im eigenen Zimmer, was man nicht hatte, tat. Heutzutage ist das ganz anders. Das Digitale schafft dazu, dass das Private keinen Raum mehr braucht. Ne? Den haben wir im Ohr, den haben wir in der Tasche. Alles, was wir an Privatheit brauchen, schleppen wir mit uns rum. Das heißt, wir brauchen diesen Autoraum nicht mehr. Das heißt, auch lange Fahrten, wenn wir Jugendliche fragen, seid ihr denn noch interessiert, lange Autofahrten zu machen? Nee, sagen die, da können wir ja nicht am Handy rumdatteln. Das ist ja scheiße. Das heißt also, das Auto verliert erstens seinen Wert und durch die digitalen Möglichkeiten können wir auch die Alternativen im öffentlichen Raum besser erkennen. Man muss ja nur sein Smartphone aufmachen, schwuppdiwupp, hier ein Leihrad, hier ein Scooter, dann kommt die U-Bahn, vielleicht kommt die Bahn diesmal pünktlich. Alle Optionen sind da. Wenn wir jetzt noch den letzten Schritt schaffen täten, den wir jetzt noch nicht haben, dass ich mit einer einzigen App alle diese vielfältigen Angebote nutzen kann, so wie ich das ja vom Mobilfunk kenne, ein Anbieter, 1000 Netze. Wenn das auch möglich wäre, wenn dieser letzte Schritt täte, dann hätten wir endlich eine richtig klasse Alternative zum Auto. Also wäre die digitale Mobilitätsrevolution eine Chance für die Verkehrswende.
Manchmal lohnt ja auch der Blick über den Tellerrand bzw. über die Landesgrenzen, wenn man nach Lösungen sucht. Bei welchem Land können wir uns denn das meiste abgucken, wenn es um nachhaltigen und gerechten Verkehr geht? Und lassen Sie mich tippen, ich weiß es nicht, aber wahrscheinlich mal wieder Nordeuropa, Skandinavien, oder nicht?
Ja, da liegen Sie nicht falsch. Wir haben natürlich Helsinki als ganz besonderes durch digitale Stadt. Da gibt es das, was wir eben beschrieben haben, eine App für alles. Das ist schon gut. Und auch eine scharfe Parkraumbewirtung, auch Mautgebühren, also dass man mit dem Auto, wenn man Straßen benutzt, dafür auch bezahlt. Das haben die Stockholmer schon gemacht. Dann gehen wir aber mal auch runter, zum Beispiel in die wunderschöne Stadt Wien, die zum ersten Mal eine durchgängige Parkraumbewirtschaftung eingeführt hat. Also jetzt parken Wiener gar nicht mehr so viel. Und natürlich das Musterland für alles, was Eisenbahn angeht, ist die Schweiz. Die lieben nicht nur ihre Eisenbahn, sondern sie finanzieren sie auch im Unterschied zu uns und haben natürlich ein wunderbares Netz, sodass da der Modalsplit, also der Anteil der Eisenbahn am täglichen Weg, über ein Drittel ist. Das heißt also, die fahren viel, viel mehr Eisenbahn als wir. Insgesamt also gibt es kein einzelnes Land, was super ist, aber viele Länder in der Summe, die uns schon einiges vormachen.
Wagen wir zum Schluss einen Blick in die Kristallkugel, Herr Knie. Wie wird die Mobilität in Deutschland im Jahr 2030 aussehen? Soweit können wir, glaube ich, gehen, ohne völlig unseriös zu werden.
Ja, also da haben wir zwei Möglichkeiten. Entweder bleibt sie so, wie wir haben, wenn wir nichts tun. Dann ist alles noch verstopfter und wir hängen völlig im Blech. Stau rum oder wir fangen an, uns zusammenzureißen und genau das zu machen, was wir eben besprochen haben. Dann wird es so sein, dass wir deutlich weniger Autos haben in den Städten, dass wir auf dem Land auch mit Smartphones uns jederzeit von A nach B bewegen können, indem ein Robotaxi, also ein autonomes Auto kommt, das also keiner mehr selber fahren oder fahren muss oder dass andere Leute mitnehmen. Jedenfalls wird die Zahl der Autos deutlich runterfahren und wir werden viel mehr mit Füßen, mit Fahrrad machen und das alles schon vernetzt mit U-Bahn, S-Bahn und natürlich mit einer wunderbar ausgebauten Deutschen Bahn.
Großartige Aussichten. So muss ein Interview enden. So würde ich mir das häufiger wünschen. Geht nur nicht immer. Aber heute vielen Dank, Andreas Knie, Mobilitätsforscher über die Nachfolge des 9-Euro-Tickets und die nachhaltige Mobilität der Zukunft. Danke fürs Gespräch und einen angenehmen Tag.
Ja, vielen Dank auch und einen schönen Tag noch.
So Leute, das war's am Donnerstag. Morgen hören wir uns wieder. Ich gucke jetzt, dass ich irgendwie halbwegs lebend aus Stuttgart rauskomme. Das ist nicht ganz einfach, denn erstens komme ich aus Baden und bin hier genauso fremd wie alle anderen. Und zudem wohne ich in Berlin und das ist in Stuttgart genauso verhasst, wenn man dorthin emigriert, wie man als Stuttgarter in Berlin verhasst ist. Man kann's also nur falsch machen. So, ich fahre weiter, muss gleich mal gucken, wohin, weiß noch nicht genau. Da, wo es noch schöner ist als hier. Gibt wenige Orte, gibt sehr wenige. Eigentlich gar keinen. In diesem Sinne, bis morgen.
Die Radio 1 Denkpause. Heute mit
Charles Beresford, britischer Admiral. Wer immer das Fahrrad erfunden hat, ihm gebührt der Dank der Menschheit.
Ende der Denkpause. Wach und wichtig. Der Radio 1 Morgen Podcast vom Rundfunk Berlin-Brandenburg. Zu hören in der ARD Audiothek, in der Radio 1 App und auf radio1.de.